Herzlich willkommen in der Gamer-WG. Heute in einer kleinen, exquisiten Runde. Der unglaubliche, der einmalige Maurice ist dabei. Hallo Maurice.
Hallo Thomas, hallo liebe Hörer. Ja.
Und der nicht, genau, und der nicht minder unglaubliche Thomas, das bin ich. Nein, Scherz beiseite, ihr kennt uns. Ja, wir sind heute in kleiner Runde zusammengekommen, um mit euch über ein Thema zu reden, was insbesondere auch mir schon seit längerer Zeit unter den Nägeln brennt, denn es schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Und das eine Herz ist das des großen Games-Fans von vielen Serien, wo man auf gar keinen Fall hinten anstehen möchte, wenn ein neuer Titel erscheint. Meistens hat man vielleicht sogar schon vorbestellt. Man will sich ja auch eine Special Edition das ein oder andere Mal sichern. Man hat den Hype voll mit aufgesogen. Man will ab dem ersten Herzschlag, wenn ein Spiel erscheint, dabei sein. Und auf der anderen Seite eben der enttäuschte Thomas. Und das ist der, der festgestellt hat, dass es mittlerweile in vielen Fällen so ist, dass Spiele unfertig oder zumindest so auf den letzten Metern des Fertigwerden-Prozesses veröffentlicht werden. Und das ist da dann in der Form quasi tatsächlich viel, viel cleverer wäre, einfach mal so ein Spiel zwei Monate später erst zu spielen, weil dann die ersten Patches gekommen sind und teilweise dann aber auch erst zu kaufen, weil auch der Preisverfall, selbst bei Konsolenspielen mit den ganzen Sales, mittlerweile auch in den ersten zwei, drei Monaten schon ganz erheblich geworden ist. Das ist zumindest meine Sicht. Und Maurice, du hast gesagt, du würdest da gerne mit drüber sprechen, weil du auch teilweise eine andere Meinung zu dem Thema hast. Und das macht es natürlich erst spannend.
Ja, ich stimme dir in vielerlei Hinsicht zu, aber ich sehe es in einigen Titeln, die wir heute als Beispiele nennen werden, nicht ganz so problematisch.
Ja, wie gesagt, ich habe auch zwei Sichtweisen ja letzten Endes auf das Thema, aber vielleicht fangen wir einfach mal mit einem Titel an, der uns beiden im letzten Jahr sehr am Herzen gelegen hat, der für mich aber an der Stelle auch quasi ein Paradebeispiel ist, warum es schön ist, von Anfang an dabei zu sein und warum es sich gelohnt hätte zu warten. Das ist nämlich Final Fantasy 15, den Titel hast du auch aufgeschrieben. Das Spiel ist ja bei uns beiden sehr, sehr gut weggekommen im letzten Jahr, haben wir auch bei unserem Top 5 Podcast, den ihr nochmal gerne hören könnt, dort so erwähnt. Aber das Spiel ist ja wirklich ewig in der Produktion gewesen. Ich glaube, besonders du warst natürlich mega gehypt auf den Titel.
Ja.
Hat es auch fleißig vorbestellt. Und ich war ja relativ spontan am Ende sogar noch dazu gekommen, hatte mir den Titel dann auch aus Neugierde geholt. Und das Spiel ist dann am Anfang auf jeden Fall auch schon in der Urversion kein schlechtes Spiel gewesen. Also ich habe es überhaupt nicht bereut, dieses Spiel vom ersten Tag an zu spielen. Gerade eben, ich mag das auch so, wenn bei Twitter alle über die Titel schreiben, wenn auf YouTube die Kanäle der Gaming-Sender quasi damit voll sind mit den Titeln, wenn man so im Geschehen sich so richtig schön mittendrin fühlt. Das ist für mich ein angenehmes Gefühl. Ich weiß nicht, wie du das empfindest.
Ich liebe es, wenn man seinen Live-Fortschritt zu einem aktuellen Titel auf Twitter oder so teilt oder halt in die WhatsApp-Gruppe schickt und dann einfach mitbekommt, da war ich auch gerade oder wow, das sieht cool aus, da ich stehe kurz davor, das auch zu erleben. Und ich finde eine gewisse Aktualität, vor allem halt, wenn man einen Podcast macht oder wenn man wirklich in der Reihe drin ist. Ich meine, ich bin ja langjähriger Final Fantasy Fan, um bei dem Beispiel zu bleiben. Denke ich, ist das immer oft Rechtfertigung genug zu sagen, Day One oder im Launch-Zeitraum zuzuschlagen. Und das ist das Beispiel, wo ich dir zum Beispiel widersprechen würde, wo ich es nicht kritisch sehe, dass das jetzt so viel nachgepatcht wird, dass mit den DLCs auch Verbesserungen ins Spiel kommen. Das aktuelle Update, was vor ein paar Tagen rausgekommen ist, erlaubt eine neue Regalia-Mod, mit dem man dann auch Offroad gehen kann. Und das sind alles Dinge, wo ich sage, ist ein netter Zusatz. Aber ich habe jetzt während des Spiels nicht gesagt, och, ich muss mit dem Regalia durch die Pampa fahren. Das waren alles das sind alles so Kleinigkeiten, die, die den Spielfluss definitiv verbessern. Da widerspreche ich nicht, dass das ärgerlich ist, wenn da Dinge reinkommen, die den Spielfluss verbessern, die das einfacher machen. Es gibt ja teilweise auch spätere Patches, die Ladezeiten, ich glaube bei Witcher war das so, die Nachladezeiten krass verbessern, wo man ja auf der PS4 zum Beispiel das Problem hatte am Anfang, dass wenn man irgendwo reingelaufen ist in eine Stadt oder so, dass es ewig gedauert hat, bis Dinge gespawnt sind, die da zum Beispiel in der Taverne auf dem Tisch stehen oder so und man da praktisch in einer Ladesequenz gefangen war und warten musste, bis das endlich auftaucht und dass dann sowas nachgepatcht wird.
Ja, aber ich meine auch gerade bei Final Fantasy, oder um den Bogen nochmal zu dieser Hypewelle erst mal eben zurückzuschlagen, von meiner Sicht aus. Ja, also das, was du geschildert hast, das finde ich auch toll. Also gerade wenn man so mitten im Zeitgeschehen ist, das bereichert für mich auch den Spielspaß tatsächlich, weil man irgendwie das Gefühl hat, man spielt nicht allein. Das hat man mittlerweile durch die ganzen Online-Modi sowieso ja immer weniger, aber dieses Teilen quasi von den Erlebnissen gibt so ein Zusammengehörigkeitsgefühl bei mir und vor allen Dingen ist auch immer spannend mal zu hören, wie hast du die Szene gelöst oder wie habe ich die gelöst. Und man kann das Ganze dann vergleichen. Das macht Spaß und das hat man, wenn man so ein Spiel 4-5 Monate später macht, eben nicht mehr. Es sei denn, per Zufall hätten sich zwei Leute im Sale den gleichen Titel im Angebot geholt. Da mag es eventuell noch mal so aufkommen, aber so dieses ganz große Austauschen und Zusammengehörigkeitsgefühl hat man echt nur zum Release und das verpasst man, wenn man eben am Anfang auf der Welle nicht mitschwimmt. Aber gerade Final Fantasy zum Beispiel, auch die Technikverbesserung, das hat mich auch so geärgert. Das Spiel ist ja im Nachgang auch noch für die PS4 Pro schön angepasst worden. Wir hatten es ja beide auf der PS4 gespielt und das sind dann so Dinge, die jetzt für mich auch schon, für mein Empfinden auch ausschlaggebender sind als eben so ein Regaljahr, wo ich dann auch mal abseits der Piste von mir aus mitfahren kann. Aber dass die Technik teilweise dann auch nochmal deutlich runder ist. Oder auch bei Final Fantasy, der bei vielen Leuten nicht so beliebte spätere Level in diesen technischen Laboren oder was es war, den haben sie ja, glaube ich, komplett umgekrempelt. Den kenne ich zum Beispiel auch nur in der Form, wie er ursprünglich war und fand den gar nicht ganz so gruselig. Aber das sind auch Dinge, wo ich dann sage, wer jetzt in so einen Titel später einsteigt, der kriegt dann streckenweise ein anderes Spiel geboten und eben häufig ein besseres Spiel.
Ja, wobei ich es aber da schön finde, dass man oft genug sagen kann, okay, ich habe Final Fantasy 15 zum Launch gespielt und da war halt kein Patch verfügbar. Wenn ich das jetzt nochmal so spielen wollte, würde ich einfach das Spiel deinstallieren, die PS4 offline schalten, Spiel wieder einlegen und dann installiert halt nur das Hauptspiel so, wie es war. Und was ich an den Patches gut finde, ist, dass sie halt zusätzlich zu den DLCs kommen. Das heißt, ich habe jetzt Episode Prompto ist zuletzt rausgekommen und den ersten mit Gladiolus habe ich noch nicht gezockt, weil ich sage, die patchen das eh noch und bis die letzte Episode rauskommt, die letzte DLC-Episode ist, glaube ich, für Dezember angedacht. Und bis dahin ist wahrscheinlich auch der Großteil der Patches fertig. Dann kommt vielleicht noch der Multiplayer-Modus, aber der interessiert mich eh nicht die Bohne. Und dann kann ich das Spiel nochmal erleben in einem komplett anderen Licht und ich bekomme dann praktisch zweimal Final Fantasy 15 Erfahrung von vorne bis hinten geboten, aber beide Male werden sich anders anfühlen. Und in dem Fall hat mir die erste ja schon wahnsinnig gut gefallen, weshalb ich in dem Fall echt kein Problem damit habe zu sagen, okay, dann zocke ich es am Ende des Jahres nochmal in einer anderen Fassung, in der angepassten Fassung, wo auf Kritik gehört wurde, wo Dinge angepasst, geändert wurden, rausgenommen, vielleicht wieder reingepackt und habe dann noch zusätzlich den DLC dazu und bekomme dann halt wirklich eine komplett neue Spielerfahrung nochmal geboten, wo ich da echt nicht sagen kann, dass ich es irgendwie bereut hätte, dann als dann rauskam, hey, wir ändern Kapitel 13, weil ich hatte damit auch kein Problem im Hauptspiel.
Ja. Ich bin jetzt ja auch kein Gegner von Patches, ganz im Gegenteil. Wenn was nicht gut ist und es verbessert wird, ist das eine tolle Leistung der Spielentwickler. Nur die Frage ist eben, ob es da nicht cleverer ist, von vornherein zu warten. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, an dem ich mich da störe, sodass die Leute, die den vollen Preis zahlen, die Erstkäufer, gewissermaßen die schlechteste Leistung am Anfang erhalten. Also ich sehe eigentlich nur den Vorteil im schnellen Kaufen, dass man am Anfang eben mit dabei ist. Alles andere wird schon teilweise 3-4 Monate nach Release gravierend besser. Und das finde ich eben für die frühen Käufer eine sehr unfaire Situation eigentlich. Und das hat sich eben mittlerweile durch viele Spiele durchgezogen. Du hast eben auch noch den Witcher genannt. Das war damals beim Witcher 3 wirklich so, dass da eben auch Performance-Aspekte wirklich nach einem Monat oder so gut nachgebessert worden sind, neben vielen anderen Dingen. Man hat es aber auch zuletzt bei Zelda gesehen, Breath of the Wild. Auch da ist zumindest der Performance Patch für die Switch so einen guten Monat nach Release gekommen. Da war ich, wenn man so will, fast fertig mit dem Spiel. Da habe ich nichts mehr von gehabt, habe aber gemerkt, dass das Spiel tatsächlich an den kritischen Punkten, die es da gab, deutlich runtergelaufen ist mit diesem Patch. Da hat es mich, wenn man so will, dann auch geärgert. Das Gleiche galt auch für die Zwerge. Auch, wenn man so will, ein deutsches Nischenrollenspiel zu den Büchern. Da war es auch so, dass insbesondere auch die Anpassung für die PS4 Pro, die zu dem Zeitpunkt aber auch schon da war, war jetzt also nicht so, dass das nachgepatcht worden ist, im Nachgang auch so, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, 4-5 Wochen war es danach eben gekommen ist. Oder eben zuletzt ja auch ganz prominentes Serienopfer Mass Effect, eben aktuell jetzt ja auch mit Mass Effect Andromeda, wo er dann doch auch noch mal einiges in Richtung Animationen gemacht worden ist, aber auch Performance, die noch mal nachgepatcht wurde. Bei einem PC-Spiel, wo es ja unendliche Optionen gibt, zumindest gefühlt, da ist sowas für mich auch noch mal nachvollziehbar. Aber die Hardware auf Konsole, die steht ja nun mal fest. Man hat, also ich habe den Eindruck, dass tatsächlich dieses ganze Performance-Ding mittlerweile als Bonus hinten an die Produktion immer dran geklatscht wird, oder wie siehst du das?
Ja, das ist mit der ärgerlichste Aspekt. Das größte Übel sind in meinen Augen auch die Performance-Patches, nicht die Balancing-Sachen oder sowas, weil manchmal kann man sowas nicht vorhersehen, aber man kann in der Entwicklung sehen, dass die Performance scheiße ist. Das Mass Effect Andromeda kacke aussah, konnte man von den Trailern schon sagen. Da waren Animationen drin, Gesichter, wo man von vornherein schon sagen konnte, das sieht nicht gut aus. Und die haben da scheinbar nicht drauf gehört während der Entwicklung. Und was machen sie stattdessen? Die hauen das Spiel raus, alle meckern drüber, wir haben es euch gesagt. Und jetzt kommen nach und nach die Patches mit einem verbesserten Charaktereditor, der dann auch auf die anderen NPCs angewendet wird. Also dass die Gesichter deiner Mitstreiter und so weiter und so fort, alle besser aussehen, alle besser modelliert sind, Performance-Sachen und so weiter und so fort, dass da alles erst im Nachhinein reinkommt. Und ich habe keinen Bock mehr auf Mass Effect Andromeda. Dadurch, dass sie sich darum nicht gekümmert haben, dass sie nicht auf die Kritik gehört haben im Vornherein und dann auch noch so ein halbgares Ding mit Performance-Problemen rausgehauen haben, hat mir komplett die Lust auf das Ding zerschlagen. Da spielen noch andere Dinge mit, die mir Andreas verübelt hat. Aber rein von der Sicht auf das, was geboten wird, in technischer Hinsicht, dass man gesehen hat, wie ignorant einfach das Studio sich verhalten hat gegenüber Kritik, das hat mir einfach die Lust verdorben und EA wird davon kein Geld von mir mehr bekommen, weil ich einfach nicht einsehe, dafür Geld auszugeben, dass das Leute, die das zum Launch gekauft haben, ja, so ein unfertiges, undurchdachtes Ding präsentiert bekommen haben, wo dann im Nachhinein alles nachgeschoben wurde. Die meisten, die das Spiel durch hatten, haben gar nicht mitbekommen, dass das einen neuen Charakter-Editor bekommen hat. Ich glaube, das ist auch erst 2-3 Wochen raus. Und das ist einfach zu spät. Das hätte im Start, also zum Launch mit dabei sein müssen. Und nicht, alle beschweren sich darüber, obwohl sie sich auch vorher schon beschwert haben über die Gesichtsanimationen, wie die modelliert sind und so. Jetzt hauen wir es nach.
Also, dass die Animationen nachgepatcht worden sind, habe ich mitbekommen. Du sagst jetzt aber auch, nur damit ich es richtig verstehe, dass auch quasi ein neuer Charaktereditor da mit reingekommen
Genau,
ist, oder? Das ist cool.
du kannst jetzt komplett neue Figuren erstellen und du kannst, wenn du es vor dem Patch angefangen hast zu spielen, irgendwie auf deinem Raumschiff auch zu einem Arzt gehen oder so und dann dein Gesicht da mal umoperieren lassen.
Das kann man natürlich auch in der Realität, aber sollte man sein lassen, ja.
Ja.
Ja. Aber da sieht man eben, das ist so eine endlose Reihe und scheint mittlerweile eben leider zum Standard geworden zu sein. Anderes Beispiel, was ich im Vorweihnachtsgeschäft geholt habe, war Torment, Tides of Numenera. Auch ein Rollenspiel. Ihr seht schon, ich reite die Rollenspielwelle. Auch da ist es so, dass die Performance am Anfang unterirdisch war. Man hat diese Unity Engine auf Konsolen gebracht und das funktioniert an sich so ganz gut, obwohl die Schrift, anderes Thema zwar, aber da etwas klein ist, finde ich, für die Textlastigkeit, aber sei es drum, nur dass da auch die Performance auch so circa einen Monat eben dann gravierend nachgebessert worden ist, was das Scrolling und alles deutlich verbessert hat. Das ist ein Schlag ins Gesicht für die Erstkäufer. Und irgendwo, ich habe mir jetzt schon vorgenommen, eben später zu kaufen. Ich glaube, ich kann es nicht. Irgendwas treibt mich immer dazu, dann am Ende dann doch gierig zu werden und schon mal reingucken zu wollen. Aber ich lasse die Spiele dann teilweise aber auch schon mal liegen irgendwie. Den Effekt hatte ich jetzt auch schon mal. Dann hat man am Anfang mal aus Neugierde mal ein, zwei Stündchen reingespielt und sich dann erstmal wieder einem anderen Titel zugewendet, der dann schon nachgepatcht war. Machen wahrscheinlich nicht so viele so, aber das mache ich tatsächlich schon mal häufiger. Und gerade dann ist es häufig dann so, wenn ich dann anfange mit dem Titel, den zu spielen, dann sehe ich dann auch noch, ja, super Sale, jetzt hätte ich es auch noch für 40 anstatt für 60 Euro bekommen. Das ist dann noch ärgerlicher. Ja, also das sind alles so Dinge, die mir eigentlich, wo mir die Vernunft sagt, Thomas, kauf doch mal so ein Spiel erst etwas später.
Aber das Gamer-Herz sagt, nein,
Nein, du
jetzt.
willst doch jetzt in Zelda reingucken, nicht später,
Ja,
nicht später.
am besten schon gestern, ja.
Am besten schon gestern, ja. Gut, ich meine, es gibt andere Titel, wo man weiß, dass man da zumindest seriengemäß weniger enttäuscht wird, wenn das nächste Forza Ende des Jahres kommt. Da gehe ich von aus, das wird Bombe ab dem ersten Tag laufen. Aber selbst da gab es ja mal, du erinnerst dich vielleicht an Forza 5, dieses Dilemma am Anfang, dass die für die Autos unverschämt viel Geld haben wollten. Auch das ist eine Sache, die ist dann nach einiger Zeit erst nachgepatcht worden, dass man dann auch ohne eben diese gravierenden Ingame-Käufe, das geht ja über diese Credits, die man da verdient, oder gegen Echtgeld dann die Autos bekommen konnte und dann hat man dieses Level sowas runtergesetzt und auch mehr Autos verschenkt. Aber wenn man dann den Titel vielleicht schon nicht mehr gespielt hat, dann hat man das verpasst. Das ist eine Frechheit auch bei solchen Titeln dann, ne?
Ja. Ich will auf jeden Fall zu dem Preisverfall noch einiges sagen, weil ich habe das am Anfang des Jahres gemerkt. Ich wusste, ich will Gravity Rush 2, Yakuza Zero und das Kingdom Hearts kam, glaube ich, im Januar. Wollte ich alle gezockt haben. Und ich habe im Januar gesagt, okay, zwei davon kann ich mir auch später holen. Ich habe mir also erstmal nur Gravity Rush 2 gekauft.
Das war vernünftig.
Ja, und ich habe da das erste Mal gesehen, wie schnell solche Nischentitel im Preis fallen können, weil ich glaube, es waren nur 1 oder 2 Monate später und da habe ich beide neue für 20 bis 30 € bekommen. Und hätte ich die zum Launch gekauft, wären das beides 60-Euro-Titel gewesen. Das sind Titel, wo ich gesagt habe, ich kann darauf warten, ich muss sie nicht sofort haben. Ich habe andere Prioritäten. Das ist auch sowas, was man abwägen muss persönlich, um auf dein Dilemma nochmal zu sprechen zu kommen. Ich merke immer wieder, Final Fantasy 15, selbst wenn es mir nicht gefallen hätte im Endeffekt, ja, ich war zu heiß einfach darauf, um sagen zu können, vorm Launch, ich warte einen Monat, ist das im Preisfeld oder irgendwas, sondern das musste ich einfach zum Launch haben. Aber es gibt oft genug Titel, wo man Interesse hat, wo man sagt, ja, will ich zocken, aber da kann ich denn durchaus warten. Ich habe bis heute Last Guardian nicht geholt. Ich warte immer noch darauf, dass man das für einen guten Preis bekommt. Kai hat letztens ein Angebot rumgeschickt. Ich habe das leider verpasst, aber für 25 bis 30 Euro, wenn ich das irgendwann mal sehe, dann kann ich jetzt sagen, jupp, das Warten hat sich gelohnt. Ich hatte in der Zwischenzeit genug anderes zu zocken und habe dann auch noch ein bisschen was gespart. Und das hilft auch in vielerlei Hinsicht, wenn es um die Finanzen geht oder halt einfach ums Zeitmanagement, weil die Spiele werden ja immer länger, ja. Ich habe für Gravity Rush 2 60 Stunden gebraucht, Yakuza waren 60 Stunden, Kingdom Hearts waren 20, 25 Stunden. Wenn ich mir die alle auf einmal gekauft hätte, das wären 180 Euro gewesen für einen Zeitraum, den ich eh nicht hätte im Januar. Und so ist eines zum anderen gekommen und letzten Endes war es besser für mich.
Ja. Das funktioniert ja auch dann, finde ich, wenn da keine Collectors Edition zu so einem Titel eben auf den Markt kommt, die man unbedingt haben möchte. Weil das zerschießt natürlich das Vorhaben,
ja,
später zu kaufen, weil dann sind die ja in der Regel weg. Also da geht der Plan dann nicht ganz auf, aber grundsätzlich hast du vollkommen recht. Muss man dann nicht alles, auch der Wahnsinn, der immer vor Weihnachten stattfindet, da hat man ja. Ich habe jetzt noch einen Vorweihnachtstitel hier liegen, den ich quasi kaum angeguckt habe, nämlich Dead Rising 4. Nachdem ich dann aber gelesen habe, dass das auch noch für die X auf 4K optimiert wird, den werde ich jetzt sogar liegen lassen bis Ende des Jahres. Dann fange ich da sogar erst mit an.
Und dann fragst du dich, wieso habe ich mir das schon zum Launch geholt?
Genau. Gut, der Plan war auch ein anderer, aber irgendwie hatte ich mich ja an Forza dann unvorhergesehenerweise über Monate festgebissen vor Weihnachten. Und ja, das hat dazu geführt, dass das Spiel dann hinten übergefallen ist, weil dann hatte ich ja dann Final Fantasy noch gespielt mit dir und Last Guardian im Januar und ja, irgendwie war das immer der Titel, wo ich mir gedacht hatte, ach, machst du als nächstes und der liegt jetzt immer noch da als nächstes.
Ja, und ich habe auch schon 3 Titel aus dem letzten Jahr nachgeholt dieses Jahr, wo ich auch wieder massig Kohle gespart habe. Dragon Quest, World of Final Fantasy zocke ich aktuell. Das kam alles letztes Jahr, so November, Oktober, November raus. Und das Tokyo Mirage Sessions. Und das waren dann gute Lückenfüller, wo ich gesehen habe, okay, die sind mittlerweile günstig, kann man gut bekommen, nehme ich mir mit. Und das ist dann besser als zu sagen, ich brauche das nächste FIFA, nächste Battlefield, nächste whatever, wo ich eh weiß, dass ich das zocke. Und ja, wie gesagt, es sind einfach gute Lückenfälle auch im Nachhinein.
Ja, wobei gerade so Titel natürlich wie FIFA, jetzt kommen wir so ein bisschen vom Thema ab, aber gerade eben diese Saisontitel, wo ich ein Call of Duty zu einem gewissen Anteil genauso zu zählen wie in FIFA oder von mir aus auch in Star Wars Battlefront 2. Das sind alles Sachen, wenn du die nicht kaufst, wenn die rauskommen, die brauchst du später eigentlich dann aber auch nicht mehr kaufen, es sei denn, du spielst gerne alleine. Also gerade bei allen Spielen, die auf Multiplayer basieren, da lohnt sich ja auch ein Warten tatsächlich nicht, weil wenn man so einen Titel später kauft, hat man einfach auch effektiv weniger Nutzungsmöglichkeit. Weil die Online-Community dann ja dann doch Stück für Stück zurückfährt. Ne? Also da gibt's dann die Gelegenheit des Wartens so auch nicht. Du hattest bei dir in der Liste aber auch Metal Gear Solid 5 aufgeschrieben, da bin ich gar nicht so im Thema. Ich meine aber, da hat sich auch ganz viel geändert nochmal nach Release, ne?
Ja, das ist das, wo wir den Kreis praktisch schließen können, weil das ist der Titel, wo es eine Online-Komponente gibt. Man muss sich vorstellen, man baut diese Motherbase während des Spielens auf und ich weiß nicht mehr genau, wie das funktioniert. Ich habe es nicht lange noch gespielt und seitdem auch nicht mehr angefasst. Aber man konnte die Basen der anderen Spiele angreifen oder selbst angegriffen werden. Und das war an diese Online-Komponente gebunden. Und die haben irgendwann einen Patch rausgebracht, dass man dieses Online-Minispiel spielen musste, weil man sonst Punkte verliert. Und das haben die halt nachgepatcht. Das heißt, jeder, der da keinen Bock drauf hatte, hat das Spiel einfach wieder, wie ich es vorhin gesagt habe, von der Platte gelöscht und das Spiel dann halt offline gespielt, weil es dann den Patch nicht gezogen hat. Weil diese Punkte, die man dann verliert, wenn man seine Basis, wenn die Basis angegriffen wird, während man nicht online ist oder halt es nicht schafft, sich zu verteidigen, diesen Basenangriff, nicht überlebt, dann verliert man Punkte und die Punkte sind wichtige Ressourcen für den Singleplayer. Und ich hasse das ja eh schon, wenn Multiplayer und Singleplayer miteinander verboten werden. Aber dass sie das nachträglich reingepatcht haben, war einfach nur dazu da, um Microtransactions zu in den Fokus zu rücken, weil damit konnte man sich vieles erleichtern, wenn man eh nicht oft online gezockt hat oder wenn man keinen Bock auf diese Online-Komponente hatte. Oder man hat einfach, wie gesagt, das Spiel gelöscht und dann von da an aus einfach nur noch offline gezockt, weil das unfassbar dreist ist, wenn man im Nachhinein irgendeinen Microtransaction-Scheiß reinballert, wie jetzt auch zum Beispiel in The Division passiert ist, von Ubisoft. Da haben die im Nachhinein Microtransactions reingebracht, um einfach die Spieler nochmal so auf dem letzten, auf der Zielgeraden, wo das eh schon keiner mehr spielt, so die letzten 15 Spieler nochmal richtig schön abzuzocken. Und das finde ich unfassbar widerlich. Und das ist auch ein Trend, der Spielen heutzutage immer unattraktiver macht. Wenn ich schon höre, dass ein Spiel mit Microtransactions daherkam oder ein blödes Loot-System hat, was man denn für echt Geld mit ausnutzen kann, dann winke ich das sofort ab und schenke dem keine weitere Beachtung mehr, weil das hat mich sofort verloren. Und ich bin irgendwo froh, dass das neue Battlefront zum Beispiel das hauptsächlich kosmetisch macht, aber ich bin trotzdem nicht froh darüber, dass ich 60 Euro für einen Titel zahle und dann mit diesem Mobile-Scheiß zugekleistert werde, wenn ich es spiele.
Wobei, jetzt hast du gerade einen Titel angesprochen, über den ich mich dann schon aufgeregt habe, nämlich Battlefront 2. Du sagst es auch gerade überwiegend. Ich habe aber gehört, dass da auch spielrelevante Skills und auch teilweise Waffen in dem System mit drin sein sollen.
Das macht's noch schlimmer.
Und selbst wenn du sagst, hier kosmetische Skins, das Problem ist ja häufig, dass die geilsten Sachen dann aber auch häufig einem vorenthalten werden. Die sind ja auch nicht blöde. Du willst ja nicht Huba Buba den grünen Außerirdischen dann für 5 Euro kaufen, sondern dementsprechend ja dann eben ein paar von den Top-Figuren, die ansonsten im Spiel mit drin gewesen wären. Also ich glaube, da wird dann eben auch absichtlich was zurückgehalten. Und ich meine, waren das jetzt Microtransactions? Ich meine, das war ein Lootbox-System, was die da auch installieren wollen. Ne? Was die Sache, finde ich, ja noch perfider macht.
Ja, natürlich. Dadurch, dass es Lootboxen sind, werden natürlich Microtransactions schön so zur Seite gerückt, aber es ist natürlich immer noch möglich, sich dann die Lootboxen auch gegen Echtgeld zu kaufen, was sie natürlich damit provozieren wollen.
Ja, vor allen Dingen ist das eben ein Fass ohne Boden, wie man so schön sagt. Also ich kaufe ja widerwillig, aber wenn es mir gefällt, dann finde ich es zumindest fair, wenn ich weiß, hier ein Darth Vader Helm kostet mich 5 Euro, dann kann ich mir überlegen, will ich den haben oder nicht. Ich bin aber, und da gebe ich dir Brief und Siegel, der letzte Mensch auf dem Planeten, der irgendwann mal Geld für Lootboxen ausgibt. Und da würde ich auch alle Hörer animieren wollen, wehrt euch gegen Lootboxen, weil Lootboxen sind scheiße. Man weiß nicht, was man bekommt. Es gibt ja schöne YouTube-Videos zum Beispiel von Overwatch, wo man für 50 Euro mal Lootboxen öffnet und wo am Ende dann auch nur Rotz drin ist. Man weiß ja nie, was man bekommt. Und das ist ja vollkommen eine Absicht. Da werden einfach Preise kaschiert. Man weiß nicht, wie die Drop-Wahrscheinlichkeiten häufig sind von den Gegenständen, die da drin sind. Und klar, man kann, wenn man Glück hat, von mir aus dann auch für einen Euro, wie auf der Kirmes beim Rubbellos, das haben, was man will. Aber es ist sehr, sehr viel wahrscheinlicher, dass man nicht das bekommt, was man will. Was für mich dann aber auch direkt heißt, ich mache bei dem Kram nicht mit. Und klar, man öffnet die Lootboxen, die man sich im Spiel erspielt, aber letzten Endes heißt das für mich ganz konkret, und das ist eine Verschlechterung, dass ich einfach viel weniger von dem Inhalt bekomme, der in dem Spiel enthalten ist, einfach weil ich nicht so viel spiele, dass ich dann eben tonnenweise Lootboxen durchs Spiel bekomme, wie es ja auch bei Overwatch zum Beispiel der Fall ist. Und eben, dass ich auf gar keinen Fall bereit bin, da in irgendeine undurchsichtige Sache Geld zu stecken. Rant Ende.
Ja, ich finde Lootboxen an sich auch schrecklich. Ich finde es vor allem schlimm, wenn das in einem Vollpreistitel drin ist, weil du hast schon deine 60 Euro bezahlt.
Ja.
Wieso kannst du dann nicht das volle Paket bekommen? Es ist halt immer ärgerlich zu sehen, wie versucht wird, uns das Geld aus den Taschen zu ziehen. Ich habe auch noch keine Lootbox gekauft. Ich habe schrecklichen Kostüm jetzt gekauft, aber das kann ich noch irgendwo für mich rechtfertigen. Aber genau wie du würde ich auch niemals...
Ja, das finde ich aber okay. Ja. Jetzt zum Beispiel, jüngstes Beispiel, weil das schon fast anders gelagert ist, aber jetzt für Diablo 3 ist der Totenbeschwörer rausgekommen. Das ist ein sauteures Add-on, also ein DLC, es ist kein Add-on. Der DLC kostet 15 Euro für diesen Totenbeschwörer. Habe ich mir geholt, weil ich den schon bei Diablo 2 gut fand, den Totenbeschwörer. Das war aber insofern fair. Ich wusste halt, was ich zahlen muss und ich wusste, was ich dafür bekomme. Nichtsdestotrotz, wenn man sieht, dass das komplette Spiel mittlerweile nur noch 20 Euro kostet, kannst du abwägen, wie unfair das von der Bepreisung her eigentlich ist, für eine einzelne Figur dann 15 Euro zu nehmen. Aber da weiß man wenigstens, was man bekommt für sein Geld. Ne?
Ja.
Naja. Und das wird ja teilweise, dann sind wir wieder beim ursprünglichen Thema, auch gerne mittlerweile in Spielen, das ist dann eher ein Punkt dafür, auch sofort zu spielen, nachgepatcht. Die sind ja auch nicht blöde, die Spielefirmen. Die wissen halt, dass wenn eine Division von vornherein auf so ein System gesetzt hätte, dass das sicherlich die Kritiken verhagelt hätte zu einem gewissen Anteil. Und sowas wird ja mittlerweile auch schon mal gerne nachgereicht, irgendwelche Kaufsysteme.
Ja, und das macht's halt noch undurchsichtiger. Wenn sowas nachgereicht wird oder wenn sowas halt saisonabhängig ist, wie bei Overwatch, da gab's halt letztes Jahr, was war letztes Jahr für ein Sportevent, wo es dann T-Trikots gab zu. Und es war bei halt
Overwatch-Trikots, weiß ich nicht.
Ich habe
irgendwas.
Was? Fuß? Ich weiß nicht. Es gab ein Sportevent, ich habe keine Ahnung von Sport. Und da gab es dann für einen Monat oder so halt Trikots. Und da das halt glücksabhängig ist und du das Trikot unbedingt vom der richtigen Nationalität für deine Figur, die du spielst, haben wolltest, ist das natürlich Anreiz zu sagen, dann gebe ich die 50 Euro mal für dieses Lootbox-System aus, weil man ja, wenn man das hochrechnet, irgendwie einen Euro spart oder so, wenn man die einzeln sich gekauft hätte.
Ja.
Und
das Schlimme ist ja auch, man kann es noch nicht mal tauschen. Ich habe früher gerne Magic the Gathering gespielt. Das ist so ein Sammelkartenspiel. Kennst du vielleicht.
Ja.
Da war es aber so, wenn ich eine sehr coole Karte zum Beispiel aus dem Lebensbereich hatte und ich habe Leben nicht gespielt, ich habe meistens Tod und Verwüstung gespielt, dann konnte man die aber an seinen Kumpel weitergeben. Das heißt, wenn du jetzt, um bei deinem Overwatch-Beispiel zu bleiben, ein Landestrikot bekommen hast, was dir nicht gefällt, du kannst es noch nicht mal tauschen. Die sind ja auch immer direkt accountgebunden, die ganzen Sachen. Ne? Das haben diese Lootbox-Systeme ja leider auch in der Regel immer eingebaut, dass man den Kram, den man da drin hat, noch nicht mal anderen Leuten weitergeben kann.
Ja.
Aber wir kommen vom Thema ab.
Ja, aber man sieht halt, dass das alles so Dinge sind, die irgendwann später ins Spiel gebracht werden und die durchaus versuchen, dass das Spiel und auch dass das Kaufverhalten des Spielers zu beeinflussen, während man noch zockt. Ich finde zum Beispiel nach wie vor schrecklich, dass der zweite Zelda-DLC Story-DLC ist. So wie ich das mitbekommen habe, hat das Breath of the Wild nicht viel Story, wenn man es selbst spielt. Und dass das dann nachgereicht wird in einem Season Pass, den man sich kaufen muss. So, das finde ich, das macht's nur noch unzeldericher für mich. Das macht's nur unattraktiver und ich denke mir dann einfach, dass das gehört irgendwie nicht da rein. Das ist ein Spiel-Franchise, wo sowas nicht reingehört. Und das ausgerechnet die jetzt auch noch damit anfangen, so einen Scheiß zu machen. Ich hatte schon Befürchtung, als sie angekündigt haben, dass es Story-DLC geben wird, aber dass man das Gefühl hat, so wie das präsentiert wurde, dass da bewusst Story aus dem Spiel rausgenommen wurde, nur dass man später nochmal in einen fetten Season-Pass packen kann, ist irgendwo einfach dreist und das sind halt so Dinge, wo das alles zusammenspielt. Man fühlt sich verarscht, wenn man es erst später spielt, also wenn man von Anfang an spielt und das Zeug dann danach gereicht wird. Man wird verarscht, weil man den scheiß Season Pass dafür zahlen muss. Und man hat auch nicht viel davon, weil die ganzen Patches, wie gesagt, irgendwie in einem Zeitraum rausgekommen sind, wo die meisten das Spiel schon durch hatten. Mit den Performance-Patches und so weiter und so fort. Und das kommt alles zusammen in den modernen Spielen, wo Leute wissen, das kaufen viele, das wird sich gut machen. Und da sind Leute gewillt, auch zusätzlich nochmal ein paar Euronen in DLC-Zeugs, in Microtransactions und so weiter und so fort zu stecken. Hauptsache, die machen mehr Kohle und wir sind die Dummen.
Tja, wenn du jetzt ein Fazit für dich ziehst, änderst du denn etwas an deinem Verhalten zukünftig oder lässt du es so, wie es war?
Ich habe gemerkt, dass ich Anfang des Jahres schon ein bisschen mein Kaufverhalten geändert habe. Wie gesagt, so es gibt so eine Handvoll Titel, wo ich sage, okay, die musst du zum Launch schon etwas, wo was ich auch anmerken muss, sind Day-One-Editionen, was schrecklich ist, weil wenn man sich Final Fantasy 12 Zodiac Age kauft, dann musst du dir die Steelbook Edition kaufen, die natürlich nur Day-One limitiert ist. Und da ist dann der Bonus ist das ist die große Verarsche, der Original-Soundtrack als Option drin. Und jeder, der sich die normale Fassung kauft, bekommt es nicht. Und da war ich dann natürlich angeheizt zu sagen, hole ich mir lieber zum Launch, auch wenn das dreckige Abzocke ist. Aber bei vielen Titeln, wo ich sehe, okay, da ist das Microtransaction-System angedacht, da kommen Season Pass zu und sehr wahrscheinlich eine Game of the Year Edition. Oder wo ich selbst von mir sagen kann, ich brauche das nicht zum Launch. Das ist in letzter Zeit öfter genug passiert. Ich habe so viele Titel, die jetzt in diesem Zeitraum rauskommen, wo wir den Podcast aufnehmen, wo ich sage, habe ich Interesse dran, aber nicht für 60 Euro. Da kann ich mittlerweile eine Linie ziehen und sagen, zocke ich irgendwann, aber nicht für Vollpreis. Ich habe genug anderes zu zocken. Ist nicht so, dass das, weil ich jetzt diese zwei Spiele nicht zum Launch geholt habe, plötzlich nichts mehr zu zocken hätte. Es gibt wirklich genug Alternativen, auch vieles noch von letztem Jahr, was nachzuholen ist, wo ich selbst sagen kann mittlerweile, das, was mir wichtig ist, was mir am Herzen liegt, wie ein Gravity Rush 2, das kommt zum Launch. Ein Yakuza Zero, wo ich nicht wusste, ob es mir gefällt. Ein Kingdom Hearts 2.8, wo ich wusste, es ist ein Nischending, das fällt relativ zügig im Preis. Da kann ich auch locker mal 2-3 Monate warten. Und mit Black Friday Sales Ende des Jahres, mit Summer Sales aktuell auf Steam, PlayStation Store und auf Xbox Live, da kommst du oft genug dann an die Dinger ran, wo du dir gesagt hast, warte mal lieber und dann auch für einen schmalen Taler, wo sich das Warten definitiv lohnen wird.
Ja, also durch die wirklich mittlerweile permanent stattfindenden Sales, das ist ja wirklich schön für die Spieler, ist die Entwertung von Software, zumindest wenn man die digital kauft, das ist ja da immer die Voraussetzung, aber da muss ich sagen, habe ich ja mittlerweile auch alle Scheu verloren. Ich mag mittlerweile auch den Komfort, alle Spiele auf der Platte zu haben und die Internetleitungen gibt es auch her, dass man selbst größere Spiele innerhalb von kürzester Zeit hier runterlädt. Insofern, ja, also da ich die Scheu nicht mehr habe, bin ich da auch gerne gewillt, eben für eine digitale Sammlung ein paar Euro auf den Tisch zu legen und dabei dann aber auch gut im Vergleich zur Ladenvariante häufig die Hälfte oder zumindest so ein Drittel sparen zu können. Und das schon kurze Zeit nach Release. Das finde ich dann wiederum, das ist eine Verbesserung. Also das haben sie, glaube ich, für den Käufer, der eben nicht den vollen Preis zahlen möchte oder auch zahlen kann, dann da gut herbeigeführt und ist natürlich auch so eine gewisse Art, auf eine gewisse Art so eine Art Kompromiss zu den Gebrauchtspielen eben aus GameStops oder anderen Läden. Weil auch da gibt es natürlich viele Spieler, die das gerne bisher so in Anspruch genommen haben und da liegen ja häufig sogar die Preise dann bei diesen Sales auch noch da knapp drunter, weil wenn man sieht, dass so ein neuer Titel in einem GameStop dann auch noch schnell eben 55 Euro kostet, vielleicht für ein aktuelleres Call of Duty oder so, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber wenn man da schon mal so durch die Regale blättert, dann ist 55 Euro da auch kein seltener Preis für einen aktuellen Titel und wenn man den dann online für 40 bekommt, das ist dann ja auch nochmal eben ein ganzes Stück günstiger und glaube ich schon ein Anreiz, dann vielleicht das Spiel auch digital zu kaufen. Wobei man es dann natürlich dann nicht mehr danach zurückgeben kann. Ich weiß nicht, was so ein GameStop noch für so einen gebrauchten Titel gibt, weil ich meistens immer alles hamster und nie mehr hergebe.
Ja, ich sehe da, ich stehe da wieder sehr zwiegespalten. Ich habe lieber eine physikalische Edition, weil ich oftmals merke halt einfach, okay, das sah interessant aus, aber letzten Endes ist das nichts für mich und dann gebe ich das gerne schon mal zurück oder gebe es meinem Bruder weiter und so fort. Das kannst du halt mit dem digitalen Titel alles nicht machen. Vor
Das stimmt
allem.
übrigens. Familientausch, also das mache ich ja auch schon mal gerne. Das ist tatsächlich ein Nachteil, ja.
Ja. Und das ist ein großes Ärgernis für mich, weil gelegentlich, und das macht Sony und das finde ich super widerlich, wenn du dir die digitale Edition vorbestellst, kriegst du Boni, die nicht mit dem Spiel zu tun haben, dann kriegst du zum Beispiel ein Theme geschenkt. Und da denke ich mir, wenn ich in den Laden gehe und die physikalische Edition kaufe, Day One, wieso bin ich denn der Benachteiligte? Und das ist super ärgerlich, um Gravity Rush 2 noch ein letztes Mal zu erwähnen, weil die digitalen Vorbesteller haben ein weißes Cat-Kostüm bekommen. Und das ist ein In-Game-Ding. Und dann gab es den digitalen Soundtrack dazu, aber den haben auch Disc-Vorbesteller bekommen. Und da frage ich mich, wieso wurde ich bestraft dadurch, dass ich mir die Disc-Version gekauft habe? Wieso bekomme ich dieses eine exklusive Kostüm nicht? Selbst wenn sie mir sagen würden, du musst 99 Cent dafür zahlen im Store, dass man das nachträglich bekommen kann, weil ich es halt nicht digital geholt habe. Oh Gott, wäre ich ja noch einverstanden mit. Aber diesen Riegel davor zu schieben und zu sagen, nur diejenigen, die das Day One online kaufen. Und online ist das gerne schon mal 5 bis 10 Euro teurer, wenn man gute Shops kennt, die zum Launch die Titel für 50 bis 55 Euro anbieten, während das online immer auf 60 Euro unverbindliche Preisempfehlung gestellt ist das halt schon mal ein Ärgernis.
Gut, da sage ich dir bestimmt auch nichts Neues, aber die Firmen verdienen nun mal ja brachial viel mehr daran, wenn die dir einen Titel online verkaufen, weil die haben ja nicht nur die stabilen 60 Euro, die die einstreichen, sondern das ist ja quasi Reingewinn.
Ja, aber wieso ist das Kostüm auf die digitale Version gemünzt und ich kann das nicht als Day-One-Käufer der
Ja,
Disc-Edition
weil die wollen,
bekommen?
dass du online kaufst.
Ja, aber
Da verdienen die ja eben.
dann können sie mir das trotzdem zusätzlich anbieten. Auch die Themes, die man als Vorbesteller bekommt, erscheinen ja nie im Store. Die bekommst du nur, wenn du das vorbestellst, digital. Das ist Zeug, wo du nicht im Nachhinein sagen kannst, okay, ich habe mir Disc geholt, ich zahle da zusätzlich nochmal drauf. Das ist eine Sperre, die niemandem was nützt, finde ich.
Das stimmt. Ja, das ist schon immer gemein, wenn man nicht das bekommt, was man will. Und vor allen Dingen auch dieses Aufstückeln, ja, was teilweise eben bei vielen Spielen mittlerweile auch vorhanden ist. Dann gibt es die Version und die Version. In dem Laden gibt es noch das Zuckerle oben drauf. Das ist ja alles sehr undurchsichtig. Und da freue ich mich eigentlich auch immer, wenn man Spiele hat, die einfach nur in einer Variante rauskommen. Da hat
Ja.
Ubisoft ja eine Zeit lang mit den Assassin's Creed-Spielen auch sehr bunt getrieben, was es in welchem Laden, wo an extra Missionen oder anderem Kram dazu gab.
Ja, oder Mass Effect 3, wo einfach ein kompletter Charakter gefehlt hast, wenn du die Special Edition nicht gekauft hast. Und das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, das geht zu weit.
Stimmt. Wobei das ist ja zum Glück mittlerweile, da gab es ja auch mal dieses Project $10 bei EA, das hat man ja zumindest eingestampft. Jetzt, wo du das gerade sagst, bei irgendeinem Dragon Age gab es auch mal einen ziemlich coolen Charakter, so einen Steingolem, den man auch nur bekommen hatte, wenn man damals Erstkäufer war.
Ja,
Ja.
unser Fazit ist, die Firmen wollen alle unser Geld haben und wir sind die dummen Schweine, die, weil sie gehypt sind, denen gerne das Geld zum Fraß vorwerfen, damit
Ja.
wir ein paar Stunden in gute, hoffentlich gute Spiele stecken können.
Also ich werde dich auf dem Laufenden halten. Ich werde auch versuchen, mein Verhalten da mal, was den Kauf angeht, dahingehend zu ändern. Vielleicht mal nicht mit allen Titeln in der ersten Stunde dabei sein zu müssen, aber
Es ist, es ist, ist.
das erfordert viel Disziplin.
Ich muss sagen, als ich das am Anfang des Jahres gemacht habe, wo ich gesagt habe, okay, wart bei den Titeln. Ich habe mir so auf die Zunge gebissen und gesagt, oh, ich hätte es schon gerne hier. Aber wenn das einmal funktioniert hat und du merkst, wow, ich hab jetzt so viel Geld gespart und ich hätte eh keine Zeit gehabt, vorher diese Spiele zu spielen oder vielleicht keine Lust oder ich hatte andere Prioritäten. Das geht relativ schnell ein, finde ich. Und ich sehe das jetzt schon nicht mehr so ein halbes Jahr später, ja, da jeden Titel zum Launch haben zu müssen. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Sache.
Wobei ich auch manchmal habe, dass ich, wenn ich dann den Titel nicht sofort kaufe, dass ich den dann nachher aber auch gar nicht mehr kaufe, weil einfach schon dann die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird, die einem dann ungleich spannender erscheint. Hast du vielleicht auch schon mal gehabt.
Ja.
Ich überlege gerade, welches Spiel ich jetzt vergessen habe. Oh, das Mikrofon, alle noch da, wunderbar. welches Spiel Anfang des Jahres vielleicht rausgekommen ist, wo ich gedacht habe, oh, kauf mal später.
Gravity Rush 2 vielleicht.
Ja, das wäre, ja gut, das hätte ich jetzt nicht so ganz scharf kaufen wollen, aber auch so Dinge wie zum Beispiel Far Cry. Ich habe weder Far Cry 3, 4 noch Primal geholt oder auch die letzten Assassin's Creeds. Das sind auch alles so Titel, die hole ich ungern nach, weil ich weiß, das sind so Riesentitel. Und wenn dann schon von vornherein das Interesse nicht bei 100% lag, ja.
Wobei ich das in der Hinsicht dann aber nicht als Verlust empfinde. Oh, ich habe nee. Das letzte Assassin's Creed nicht gespielt. Ist jetzt nichts, wo man sich drüber schämen muss.
Nein, das nicht. Aber gibt eben so Titel, die ich dann auch tatsächlich nicht mehr nachhole, wenn ich sie nicht sofort hole. Wobei ich sagen muss, das nächste Assassin's Creed, um da vielleicht schon mal den Bogen in Richtung Ausklangsplauderei hier zu schlagen, da bin ich richtig von angetan. Also das ägyptische Thema, die Schiffspassagen, die ich da schon gesehen habe, das spricht mich alles sehr an. Ich glaube, das ist das erste Assassin's Creed seit Black Flag, wo ich nochmal zuschlagen könnte.
Ja.
Also, spricht mich in allen Aspekten, was ich bisher gesehen habe, sehr an.
Ich finde das Setting großartig. Ich finde die Zeitlinie super, dass man den Aufstieg von Kleopatra mit erlebt. Aber das Kampfsystem, was sie bisher gezeigt haben, mit dem Waffenlevel, dass man Gegner looten kann, um bessere Waffen zu bekommen. Das ist das, was mich wiederum abschreckt. Ich bin da noch sehr hin und her gerissen. Ich weiß noch nicht, ob ich das zum Launch haben muss, aber ich will dem allein für das Setting und der Geschichte. Es geht ja um den ersten Assassin. Und wie gesagt, ich liebe den Zeitraum um Kleopatra. Das ist super interessant, sich da einzulesen. Allein dafür will ich das Spiel irgendwann mal gezockt haben, aber ich weiß noch nicht, ob das Gameplay, was sie geändert haben, mir gefällt, dass ich sage, yo, zum Launch muss das her.
Ja, muss man dann sehen, wie die Konkurrenzsituation aussieht auf dem Spielemarkt zu dem Zeitpunkt. Das wird ja nicht alleine erscheinen. Aber so als Thema finde ich es auf jeden Fall wirklich mal erfrischend dann in der Form. Gefällt mir besser als das viktorianische England zuletzt. Oder die Französische Revolution war, glaube ich, in einem Jahr davor. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt zu dem Thema gesagt, was wir wollten. Zumindest habe ich gesagt, was ich sagen wollte. Hast du noch irgendetwas?
Nein.
Nein.
Es hat nichts. Ich hätte noch was auf den Lippen, aber das hat nicht so viel damit zu tun. Es geht mehr darum, wie Firmen unsere Festplatten zumelden.
Das wird nicht weniger. Mit den 4K-Maschinen gab es ja schon die Ankündigung, dass die Standardspielegröße eher in Richtung 100 Gigabyte demnächst steigt. Insofern ja, wird der Platz eine heiß umkämpfte Ressource demnächst.
Ja, was ich nicht gut finde übrigens. Ich glaube, vieles könnte kleiner gemacht werden, wenn man sich einfach wieder darum kümmern würde, Sachen richtig zu komprimieren. Ich glaube einfach, dass der Speicherplatz auf einer Blu-ray die Entwickler voll gemacht hat. Oh, guck mal, wir haben 50 Gigabyte und die sind blöd genug, 50 Gigabyte Patch drunter zu laden. Wieso sollten wir komprimieren? Das ist für uns mehr Arbeit und wie gesagt, wir sind zu blöd und kaufen es eh, also haben die keinen Grund, das zu ändern.
Ja. Also ich, als Benutzer einer Konsole mit externer Festplatte, so wie ich es mache, ist der Platz dann auch nicht so das Riesenproblem. Problem sehe ich in dem Fall, wenn man die so bei sich stehen hat, die Konsole, wie man sie aus dem Laden geholt hat, sprich mit einer 500 oder Gigabyte Platte oder 1 Terabyte, das ist natürlich dann ein Witz. Also gerade die 500 Gigabyte Geräte, dann kann man da mal knapp 2,5 Spiele wahrscheinlich installieren und dann ist so eine Platte dann neben den anderen Dingen, Betriebssystem will ja auch noch was haben, man hat ja keine kompletten 500 Gigabyte zur Verfügung, dann ist die Platte voll und das ist natürlich schon sehr, sehr ärgerlich. Und dann in Verbindung eben damit, dass es ja durchaus auch Haushalte gibt, die, wie wir jetzt zum Beispiel im letzten Jahr hatten wir noch eine 6-Mbit-Leitung, so grob bis April. Danach sind wir dann auch schneller gestuft worden hier. Nur mit 6 Mbit, 100 Gigabyte. Ich kann das jetzt nur raten und schätzen, aber ich glaube, da hätte ich mehrere Tage dran runtergeladen, wahrscheinlich, bis die Menge dann auf meiner Festplatte angekommen wäre. Das ist natürlich dann auch kein Umstand.
Ja, das ist auch mit eines der größten Ärgernisse, die ich mit der Xbox One X habe. Ich habe Interesse, mir die zum Launch zu holen, aber ich weiß noch nicht, ob ich da das durchziehe. Weil die nur mit einer Terabyte-Platte ausgeliefert wird. Und das klingt nach viel, aber Gears of War 4,
Ein Terrorbyte.
Gears of War 4 hat jetzt schon 100 Gigabyte. Wenn das noch den Patch bekommt, dann ist das bei 125. 150. Sehen wir es mal optimistisch, dann ist es bei 125 Gigabyte. Dann hast du die Master Chief Collection. Das sind auch nochmal 100 Gigabyte. Dann kommt das neue Forza. Das sind auch schon 100 Gigabyte angekündigt. Und einmal hast du bereits die halbe bis, wenn nicht sogar zwei Drittel der Festplatte gefüllt. Der neuen Konsole, die nur mit einem Terabyte, mit einer 1 Terabyte Festplatte ausgeliefert wird. Und ich glaube, da hat Microsoft versucht, den Preis niedrig zu halten, so niedrig wie es ging, was den fetten Nachteil hat, dass du halt von Anfang an gehandicapt bist. Weil ich finde es nicht attraktiv, eine externe Festplatte auf dem Gerät zu haben. Ich finde die Lösung, die Sony da geht, besser, aber auch nicht jetzt traumhaft, ja, dass man die zumindest einbauen kann, eine neue. Es ist ein Trend auch, den ich nicht mag. Wie gesagt, ich wünschte, Spiele würden mehr komprimieren, weil wie bekommen es die japanischen Entwickler hin, dass ein, was auch immer, ich habe gerade den Titel nicht im Kopf, aber nur 2 GB frisst, aber denselben Ausmaß hat, wie das letzte Uncharted, was 50 GB frisst. Und das verstehe ich einfach nicht.
Aber um dann noch ein bisschen Werbung für die externe Festplatte zu machen, das Coole ist ja, dass ich habe meine ganzen Spiele alle nur auf dieser externen Platte, weil die auch noch schnellere Zugriffszeiten dann auch ermöglicht. Und wenn dann die X kommt Ende des Jahres, stöpsel ich die aus meiner S hinten raus in die X rein, dann zieht er sich nur die Lizenzen nochmal eben, guckt so nach dem Motto, ja, gehört alles dem Thomas. Und dann ist die Sache schon wieder gegessen. Da brauchst du nichts Neues runterladen. Wohingegen, ich weiß nicht, wie das ist, wenn du eine interne Platte wechselst, ob man die irgendwie überspielen kann. Aber das hört sich für mich schon kompliziert an, weil die müssen dann ja beide wahrscheinlich im Idealfall an einem PC oder an einem anderen Gerät synchronisiert werden. Oder weißt du, wie das geht?
Weiß ich nicht,
Oder.
aber im Idealfall wechselst du halt nicht die Konsole so oft. Im Idealfall habe ich eine PS4 hier und die steht
Nö,
halt durch bis
aber
zum Ende des Zyklus.
ja, das ist natürlich auch ein Argument. Aber du kannst natürlich auf die Art und Weise auch mal deine Spiele zu einem Kumpel mitnehmen. Auch das habe ich schon gemacht, ne? Also du kannst ja dann deine Festplatte mitnehmen, meldest dich bei dem Bekannten an. Das ist ja kein Problem. Und dann kann man dann spielen. Man bräuchte das vorher nicht runterladen. Auch das, ja. Gut, ist jetzt nicht so der Riesenvorteil. Aber es geht.
Das hättest du auch machen können, wenn du die Disc hast, wie gesagt.
Ja, nee, dann hätte man erst noch den Patch von 20 GB runterladen müssen.
Ja, aber vielleicht macht der Patch Dinge, die du nicht willst. Dann spielst du einfach offline.
Ja, das geht ja auch fast nicht. Genau, das wollte ich eben noch dazu sagen. Du hast ja mittlerweile häufig die Situation, du willst zwar nicht den Patch 3 und 4 haben, aber häufig zumindest den Day One Patch, weil der mittlerweile bei ganz vielen Spielen das Spiel überhaupt erstmal spielbar macht, ne?
Ja, das ist etwas, wo ich wünschte, dass man das auf Konsolen separat machen könnte. Dass man sagen kann, ich will nur diesen und diesen Patch laden und nicht den.
Genau, und die Option hat man ja nicht. Das
Ja.
heißt, meistens entweder spielt man mit einer unfertigen Disk-Variante, die teilweise auch noch eine echt grottige Performance hat, oder man ist gezwungen, den neuesten Patch runterzuladen. Ach ja, PC-Spieler haben es da, glaube ich, gut. Die können das alles selber sich aussuchen und managen. Zumindest wenn man da nicht auf Steam vertraut, sondern sich die Patches selber irgendwo lädt und archiviert.
Ja.
Na gut, ich glaube, wir waren heute eine kleine Runde mit zwei Mann. Jetzt wollen wir es nicht unnötig in die Länge ziehen. Dann beenden wir den Podcast für heute, was?
Ja, nur noch eine kleine Frage, um Interesse zu wecken. Was ist bei dir aktuell in Rotation? Nur den Titel nennen. Nichts erklären, einfach nur den Titel nennen.
Ja, Warhammer 40k Dark Imperium.
Ach,
Ich male seit 2 Wochen Figürchen an. Ich mache nichts anderes.
cool. Ja, und bei mir ist es, wie gesagt, World of Final Fantasy. Ich habe das jetzt angefangen nachzuholen. Und das soll es dazu auch schon gewesen sein.
World of Final Fantasy.
Ja.
Dann will ich jetzt zumindest mal ganz kurz wissen, was ist das von der Art her? Ist das auch ein Rollenspiel oder ist das so eins von diesen Strategieablegern oder was ganz anderes, ein Tanzspiel, was abgefahren ist?
Nee, es ist ein traditionelles, rundenbasiertes JRPG. Aber der Twist ist halt, dass das alle klassischen Final Fantasies vereint und du während deiner Reise auf die klassischen Helden triffst und abgewandelte Geschichten von denen erlebst, wie sie halt im Original waren. Aber immer mit so einem netten Twist. Und das halt alles in einem zuckersüßen Artstyle. Es ist so niedlich anzuschauen. Es macht einfach Freude, es zu sehen.
Ich warte immer noch auf einen schönen neuen Switch-Titel für mich, den ich dann auch vielleicht einfach mal so nebenher spielen kann. Da ist momentan so ein bisschen Durststrecke. Da schlägt nämlich auch der Geiz wieder durch. I am Setsuna, wo ich tatsächlich Interesse habe. Das kostet seit Release 40 Euro. Ich möchte wetten, wenn ich mir das runterladen sollte gleich oder irgendwann später, an einem anderen Tag, dass das eine Woche später dann endlich in den Sale kommt. Das ist nämlich auch ärgerlich, wenn man nicht sofort kauft. Die Wahrscheinlichkeit, zum falschen Zeitpunkt zu kaufen, wird immer größer, wenn man dann eben nicht im Sale kauft. Ne?
Ja.
Ja. Okay. Gut. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören heute. Es hat mir Spaß gemacht, Maurice, mit dir zu podcasten und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Und dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Ciao, euer Thomas.
Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Maurice.